So, wie immer, einfacher Soundcheck. Man hört mich gut auch da hinten. Sehr gut. Ich sage schon mal vorab, ich bin gewohnt, den Predigtext einmal vorzulesen. Ich werde das heute aus Zeitgründen nicht machen, denn wir lesen das ganze Kapitel aus dem Buch Ruth. Und ich hätte ja gerne gefragt, wenn es dann ein Buch gäbe, das wir als so eine Frauengeschichte oder Frauenbuch oder ein feministisches Buch bezeichnen würden aus der Bibel, dann die meisten würden sagen, entweder das Buch Esther oder das Buch Ruth, weil da tauchen zwei Frauen auf und bei dem Buch Esther geht es um die Weltgeschichte und bei dem Buch Ruth geht es um eine persönliche Geschichte, wobei diese persönliche Geschichte auch eine Weltgeschichte ist oder Teil der Weltgeschichte ist. Und es ist interessant, dass in der Forschung, in der Bibelforschung, auf das Buch Ruth tatsächlich die feministischen Theologinnen Aufmerksamkeit geweckt haben in der Forschung. Es gab immer wieder Auslegungen zu diesem Buch in dem ersten, zweiten, dritten und bis heutiger Zeit in unterschiedlichen jüdischen, aber auch in christlichen Kreisen. In erster Linie geht es darum, das Buch überhaupt so einzuordnen, zu verstehen, warum ist das Buch hier bei uns in dem Kanon? Das ist die Frage, die die Juden sich gestellt haben, aber auch die Christen. Es ist interessant, dass beide Parteien sind sich einig, dass es um eine messianische Geschichte geht, weil im jüdischen Volk das Buch dann die Geschichte von dem König David irgendwie andeutet oder vorausgeht, diese Ruth-Geschichte, und in der christlichen Auslegung dann der David, aber auch ja darüber hinaus der Jesus, der Jeschua. Aber an sich, das ist schon eine interessante Geschichte. Ist auch von der Geschichte her, von der Ansicht, ist das Buch ziemlich interessant. Ich möchte mit einem Spruch beginnen, bevor wir zu dem ersten Kapitel des Buches übergehen, eines Rabbiners, das ist dann Rabbi Sera, der sagt, und in der jüdischen Tradition, wenn ein Rabbiner fragt in den rabbinischen Schriften, warum, dann geht es nicht darum, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, deswegen frage ich mal in die Runde, warum, sondern es geht eher darum, zu fragen, um eine Antwort zu geben. Da sagte der Rabbi Sera, warum ist das Buch Ruth überhaupt in der Heiligen Schrift drin? Denn in dieser Schrift gibt es keine Vorschriften über die Reinheit oder über die Unreinheit. Es gibt keine Lehre an sich, es gibt keine Gebete, es gibt keine Verbote oder Befehle. Es geht darum, dass wir wissen, welch großer Lohn für die Chesed ist, für Chesed. Chesed ist ein Wort auf Hebräisch, das vermutlich dem einen oder anderen schon mal begegnet ist. Wenn ich mal, jetzt, das ist keine rhetorische Frage, wenn ich mal einfach frage, wie würdet ihr das Wort Chesed übersetzen? Gnade da hinten. Wer sonst?
Gnade.
Gnade da hinten noch einmal. Wer noch? Dann das dritte vielleicht Möglichkeit. Güte. Okay. Gnade, Gnade, Güte. Prozentuell 2/3 der Stimmen hat sich für Gnade. Wie? Ah, Treue. Okay. Sehr gut. Okay. Gnade, Gnade, Güte, Treue. Wir kommen später zu dem Wort tatsächlich, denn das Wort kommt in dem Buch dreimal vor. Und manche Theologen sagen, nämlich da sind Theologen, jüdische Theologen, christliche Theologen sich einig, dass das Wort Hesed eine große Rolle in dem Buch spielt, obwohl das Wort tatsächlich nur dreimal gebraucht wird. Aber in der Buchstruktur ist das Wort Hesed an gewissen wichtigen Stellen drin und deswegen spielt das Wort eine enorm wichtige Rolle, beziehungsweise das Thema enorm wichtige Rolle. Chesed, erstmal Gnade, Gnade, Güte, Treue. Das lasse ich erstmal so stehen und wir lesen direkt das Buch. Das Buch ist so klein in der Bibel, dass es dann manchmal überblättert wird, tatsächlich. Wie gesagt, ich lese das jetzt nicht komplett, ich werde Vers lesen und direkt auslegen. Es geht um die Ruth-Geschichte. Ja, es geht um die Ruth-Geschichte. Ich vermute, die ist dem einen oder anderen oder den meisten sehr wahrscheinlich geläufig. Und die Auslegung folgt dann versweise. Okay. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Hier ist eine übliche, tatsächlich eine übliche Wortwahl für den Beginn des Buches und es geschah in den Tagen. Das ist so klassische Erzähleinstieg, so ein Narrativtext fängt so an, das heißt so eine Erzählung. Und wenn wir jetzt die Geschichte nicht kannten, dann müssen wir, okay, wir schlagen das Buch auf und versuchen mal ein neues Buch, eine neue Geschichte, eine neue Erzählung zu begegnen. Und es entstehen direkt gewisse Wünsche, entstehen direkt Erwartungen an das Buch. Als die Richter richteten, okay, so ein Chaos, wir können uns vielleicht an die Richterzeit erinnern, so gewisse Chaos im Land, so ganz bisschen war vorhanden, da entstand eine Hungersnot im Land. Und für uns, okay, ganz normale Narrativ, ganz normale Erzählung, aber diese Wortwahl, es entstand eine Hungersnot im Land, ist im Prinzip eine wörtliche Wiedergabe zwei anderen Geschichten. Dieser Ausdruck in dieser Form kommt dreimal in der Bibel vor und einmal hier und zweimal an anderen Stellen in dem ersten Buch Mose. Das erste Mal geht es um unseren gemeinsamen Urvater Abraham. Es entstand eine Hungersnot im Land. Das zweite Mal bei unserem weniger gemeinsamen, aber immerhin unseren Vorvater Isaak. Ja? Es entstand eine Hungersnot im Land und beide, mit der Familie selbstverständlich, verlassen das Land, um das Essen für die Familie zu bekommen, um für die Familie zu sorgen. Das heißt, die Parallele, die direkt so vor Augen bei dem Leser entstehen könnte, ja, das ist eine Anspielung in diesem Fall, es geht um eine Familie, die das Land verlässt, um besseres Leben zu bekommen. Besseres Leben zu bekommen. Wie verläuft die Geschichte? Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremde aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Ist jetzt doch klar, wer der Hauptakteur ist, oder nicht? Der Mann vom Bethlehem, Juda. Bethlehem, das Haus des Brotes. Ja? Der Mann vom Bethlehem, aus der Stadt, Haus des Brotes, verlässt das Land, weil es nichts zu essen gibt. Okay, kommt manchmal vor, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Okay, wir begegnen uns, ohne jetzt vielleicht den Namen zu kennen, begegnen den Mann, neugierig, eine interessante Erzählung. Eine Erwartung ist da, eine Erlösungsgeschichte, eine gute Geschichte mit einem guten Ende, das ist unsere Hoffnung. Was anderes erwarten wir nicht. Und der Name des Mannes war Elimelech. Ich finde gut, ich benutze Scuffle-Bibel, das ist im Prinzip so mal revidierte Elberfeld-Übersetzung und es gibt immer wieder bei mir hier in der Mitte Erklärungen, so, was das eine oder andere Wort oder was der eine oder andere Name bedeutet. Das ist ja eine hervorragende Hilfe, vor allem, wenn es um eine Erzählung geht. Denn die Namen spielen genau in diesem Buch schon große Rollen. Denn die liebe Frau Naomi, sie wollte den Namen ändern. Das heißt, der Name spielt eine Rolle in diesem Buch. Interessant ist, dass sehr viele Forscher, Bibelforscher sagen, die anderen Namen spielen große Rolle, aber von Elimelech nicht so ganz, der kann bleiben. Aber fangen wir mal schon an mit dem Elimelech. Elimelech, scheint erstmal ein wichtiger Mann für diese Geschichte zu sein. Mit dem fängt er an, wobei ich schon am Rande gesagt habe, so eine Frauengeschichte. Aber der Elimelech, mein Gott ist der König, ein prächtiger Name. Begegnet uns sonst nirgendwo so in dieser Form in der Bibel. Elimelech, mein Gott ist der König. Prächtiger Name, hoffnungsvoller Name. Mit dem Namen kann schon eine Geschichte geschehen, wenn schon einer wie Abraham und Yitzhak mit der Familie das Land verlässt. Das kann nur gut enden. Okay, ja, lesen wir weiter. Mit seiner Frau Naomi, ich schaue mal hier, tatsächlich hier gibt es Vermerk für eine russischsprachige Predigt, musste ich selber mal den Namen erforschen, Kommentare lesen, hier ist das vorhanden. Lieblich, süß, das ist ihr Name. Lieblich, süß, angenehm. Das ist der Name von der Frau, die dem Mann Elimelech, dem prächtigen Elimelech gehört. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Machlon und Kilion, die zwei Namen. Okay, ich schaue, hier heißt das krank, das ist der Machlon, und Kilion heißt hinfällig oder nicht für das Leben bestimmt. Machlon, ein Kranker, das ist ein guter Name für ein Kind, oder? So mal kommt Kind auf die Welt, lass uns den halt einen guten Namen geben, Kranker. Der zweite kommt, bekommt auch einen guten Namen, hinfällig, beziehungsweise hinfällig im Sinne nichts fürs Leben. Schöner Name, oder? Die Geschichte entwickelt sich. Wir lesen die auf Deutsch, für uns ja so deutsche Namen, ganz normal, oder die zwei Namen, Machlon und Kilion, Ephrarite aus Bethlehem, Juden, und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Ja, das klingt so eine Erzählung. Die Namen spielen große Rollen. Wir können schon vorab sehen, der erste Name prächtig, der zweite Name von der Frau ist süß, angenehm. Die Söhne scheinen hier schon fehl am Platz, von den Namen her. Und da starb Elimelech. Wow, groß angefangen, der große Elimelech starb, der Mann Noemis. Auf einmal, wir sehen, okay, der Name von Noemi. Es ist interessant, dass Noemi in der ganzen Geschichte nie als Witwe bezeichnet wird. Auch die Ruth nicht. Keine Frau wird hier in diesem Buch als Witwe bezeichnet, obwohl das ist das Hauptthema. Verwitwete Frau, kein Mal. Die Frau, der Mann von Noemis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Es ist an sich egal, ob das nach der Heirat der zwei Söhne oder schon nach der Einkehr der Familie 10 Jahre vergingen, ist an sich nebensächlich für die ganze Geschichte. Und die Namen. Es ist schade, dass hier nur bei dem Namen Ruth ein Vermerk bei mir gibt, Freundschaft. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Arten, den Namen Ruth zu übersetzen. Ohne jetzt in die sprachwissenschaftliche Details euch nicht mitzunehmen, ich bringe einfach mal ein paar Varianten, mit denen wir schon arbeiten können. Bei dem Namen Ruth können wir, und das ist schlüssig für uns, dass der Name von Ruth, weil wir die Geschichte kennen, ein Gegenname von dem Namen Orpa sein soll. Ist ja logisch, ja? Ruth, wenn wir uns für den Namen freundschaftlich entscheiden, für den Namen oder Freundschaft eine Freundin, eine begleitende Freundschaft entscheiden, dann ist der Gegenpol bei Orpa ist der Hinterkopf. Hinterkopf, okay? Das ist dann, die eine entscheidet sich, als Freundin mitzugehen, die andere dreht sich. Weil das ist so symbolisch. Eine andere Variante, die ist noch interessanter, würde für die zwei Namen, das wäre dann bei Ruth etwas, was gefüllt ist, so ein gefüllter Kelch. Dafür wäre dann die Orpa leer, ein Gefäß, so ganz, da ist nichts. auch Gegenpole. Für welche Variante wir uns entscheiden, mir liegt tatsächlich Freundschaft und Hinterkopf am meisten am Herzen, weil sie plausibel sind und plausibel die Rollen der Töchter auch beschreiben, der Schwiegertöchter beschreiben. Orpa und der Name der anderen Ruth, Vers 4. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Auch die zwei, okay, bei denen haben wir schon bei den Namen gesehen, die werden auch sterben. Wenn schon der Vater Elimelech stirbt, dann die zwei, der Kranke und der Hinfällige, die sterben auch. Das erinnert uns an die, vielleicht an die mittelalterliche Geschichte, da sterben Menschen so willkürlich. Ja. Es gibt ja bei den Serien, wenn der eine oder andere hier Anwesende so Serien schaut, dann gibt es Hauptfiguren, Hauptdarsteller, bei denen wir ganz genau wissen, egal was passiert, die nächste Folge wird er schon überleben und dann die nächste auch und. Es gibt ja halt die wichtigen Darsteller und die wichtigen halt Figuren in den Serien. Aber im Mittelalter und dann in den Serien, die das Mittelalter beschreiben, sterben die Menschen willkürlich. Mal stirbt der eine, stirbt der andere und so weiter. Und sie machte sich, Vers 6, und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Ja, Haus des Brotes, so Wortspiel hier, Bethlehem, Haus des Brotes, da kamen sie her, Brot bekommen sie. Ist interessant, auch heute, ich meine, ich habe Migrationshintergrund, ja, das hört man an meiner Aussprache selbstverständlich und die meisten kennen meine Herkunft, ich komme ursprünglich aus der Ukraine und ich kenne sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund. Ich sage ganz ehrlich, hat sich nichts geändert, denn die Nachrichten damaliger Zeit waren nicht wie heute, einmal Fernseher anmachen, okay, schauen, was so in der Welt passiert oder online googeln, sondern man merkt, dass die Naomi aktuelle Nachrichten aus Israel mitbekommen hat. Wie das da in Bethlehem so passiert, wie funktioniert das Ganze, wie ja, auch heutige Menschen mit Migrationshintergrund kennen sich sehr oft mit den Politikern ihrer Herkunftsländer aus als mit den Deutschen. Traurigerweise, sage ich mal, unvorangenommen, ich bin selber mit dem Migrationshintergrund. Auf jeden Fall, sie kriegt mit, es geschieht irgendwas in dem Lande, Herkunftsland, und sie möchte hingehen, weil hier hat sie nicht so gesehen. Und wir merken, wie Naomi und die zwei Töchter erstmal eine Einheit bilden, ja, im Vers 6. So zogen sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi, weil es klingt so, es war nicht ihre Erwartung, dass sie überhaupt mitgehen. Sehr wahrscheinlich war die Erwartung, sie begleiten sie bis zu gewissem Punkt und dann kehren sie zurück. Und Naomi merkt, okay, sie kommen mit mir, sie möchten mit mir gehen. So sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Jede in das Haus ihrer Mutter, das ist etwas Feministisches. Das einzige Mal in der Bibel wird gesagt, in das Haus der Mutter. Immer geht es um das Haus des Vaters. Nie geht es um das Haus der Mutter. Hier in dem Buch Ruth, in dem guten feministischen Buch, finde ich wunderbar. Auch später werde ich einen vielleicht aus der deutschen Sprache nicht direkt ersichtlichen Gedanken zeigen. Auch Haus der Mutter. So die Frauen spielen hier eine große Rolle. Es ist schön darüber zu reden, auch in der modernen Zeit, dass die Schrift es so auch hergibt. Kehrt um, jeden in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade. Vers 8, der Herr erweise euch Hesed, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Gnade ist ein theologischer Begriff. Wenn wir Gnade hören, haben wir direkt Theologie vor Augen. Das Wort Chesed, aus meiner Sicht, es gibt unterschiedliche Aspekte bei diesem Wort. Es ist Güte, Liebe, Freundlichkeit, Wohlwollen, Barmherzigkeit, Gunst, Güte, die Treue, Loyalität. Ja? Nicht nur Gnade, wir merken, so ganze Palette. Und die ganze Palette offenbart uns etwas, dass diese Loyalität, die Treue, die Güte, die haben was mit einer menschlichen Beziehung zu tun, mit einer Beziehung zu tun. Denn die Loyalität ist ein Beziehungswort. Treue ist ein Beziehungswort. Und sie sagt, erweise euch Güte, Loyalität für euch beide, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Ihr habt Hesed getan und ich wünsche mir, dass ihr Hesed dafür bekommt. Das ist der Gedanke von der Noemi. Der Herr gebe es euch, dass sie Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Es ist interessant. Und sie sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Es ist interessant, sie betrachten sich als eine Einheit noch weiterhin, beide Schwiegertöchter, mit dir zurückkehren. Zurückkehren kann ich erst dann, wenn ich irgendwo war. Die zwei waren nie in Juda, die waren nie in Bethlehem. Aber sie sehen sich mit dir so verbunden, mit der Noemi so verbunden, wir kehren mit dir zurück, wir als eine Einheit. Doch Noemi sagte, das ist ja ein wunderbarer Text, kehrt nur um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden können? Kehrt du, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden, selbst wenn ich spätestens spreche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, ja, das ist ja Levirat, ist im Prinzip, der Bruder ist verpflichtet nach den üblichen Gesetzen damaliger Zeit, ist verpflichtet, die Frau des Verstorbenen, nee, dem Mann, ein Mann ist verpflichtet, die Frau des verstorbenen Bruders zu heiraten. Und in diesem Fall wären das die weiteren Söhne, ja, in diese ganze Situation. Und Noemi sagt, ihr sollt euer Leben hier in eurem Herkunftsland organisieren. Und ich sage, nein, wir gehen mit dir. Und dann sagen sie, nee, wenn ich Söhne kriegen würde, dann wie lange dauert das, bis ihr Ehemänner bekommt? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ich ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Ja? Sie sieht, das ist die Strafe Gottes, oder nicht die Strafe, beziehungsweise das Handeln Gottes in ihrem Leben. Und das möchte sie nicht. Sie möchte die Töchter trennen von sich, dass sie nicht irgendwie davon auch was bekommen, weil anders zu sehen, Mann stirbt, Söhne sterben, kann man ja nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Hinterkopf küsste ihre Schwiegermutter, die Freundschaft aber hängte sich an sie. Oder hängte sich, das ist auch ja das Verb, was hier gebraucht wird, bezeichnet die Beziehung der Menschen an sich an Gott kleben, Dvekut. Später ist das in die jüdische Mystik sogar eingegangen, diese innere Verbindung mit Gott, Dvekut, sich an etwas, an ein Kleben. Und sie klebte und sie hängte sich an sie. Da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Es tut mir leid, heute leben wir in der Zeit, die Götter sind nicht national. Aber wir reden jetzt nicht über eine andere Zeit. Der Gott ist Gott Israels, eines Volkes. Der wahre Gott. Es tut mir leid, als Jude das zu sagen, aber Gott hat sich für ein Volk entschieden, um durch das Volk, klar, die ganze Welt zu retten. Das ist ja uns allen klar. Aber Gott hat sich immer wieder, Gott Abraham, Isaak und Jakobs, Gott Israel, bezeichnet und Treue geschworen. Die Treue, Chesed geschworen, dem Volk. Und Noemi sagt, geh zu deinem Volk und zu deinem Gott. Und jetzt ist das nicht nur das Nationale, sondern auch das Religiöse mit dabei, Religion. Kehre auch du um deine Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dring nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, und wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Oder wo du übernachtest, im Prinzip, da werde ich übernachten. Nicht, wo du wohnen wirst. Ob du eine Wohnung, eine Wohnstätte bekommst, ist noch nicht klar. Dein Volk, und bis heute sind diese Worte, dieses Gelübde bis heute die Formel, wenn jemand sich dem Volk Israel anschließen möchte. Wenn jemand Jude werden möchte, das einzige Volk, du musst nicht nur, oder du kannst als Jude einmal geboren werden und einmal Jude werden. Wenn jemand sich an das Volk anschließt bis heute, ist das die Formel, die gesprochen wird. Das ist der Text. Deswegen finde ich wunderbar, dass dieser Text heute am 9. November an einem Gedenktag gelesen wird. Sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich verbinde die Geschichte, nicht nur meine Familiengeschichte mit dir, sondern meine Glaubensgeschichte mit dir. Und weiter, für uns unwichtig, aber für damalige Zeit ist das wichtig. Und wo du stirbst, da will auch ich sterben. Heute ist es so uns egal, Asche irgendwo mal über Ozean ausschütten, alles wunderbar. Damals war das wichtig, wo du begraben wirst. Das ist enorm wichtig. Und sagt, nee, da wo du stirbst, da sterbe ich. Das heißt, ich gehöre dann nicht mehr zu meiner Herkunft, zu meinem Herkunftsland, zu meiner Herkunftsfamilie. Ich gehöre zu dir, zu deinem Volk, zu deinem Gott. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich um dich scheiden. Es ist interessant, diesen Text, ja, das ist auch richtig übersetzt, der Tod soll mich und dich scheiden. Das ist, man kann aber auch anders übersetzen, der Tod wird, ja, von der ganzen Rede hier, der Tod wird mich und dich nicht scheiden, nicht trennen. Das ist ein anderer Gedanke. Nicht der Tod trennt uns, sondern ich bin da begraben, ich bleibe hier mit dir. Der Tod wird uns nicht trennen. Und wunderbar ist, ein Ausdruck, was wir hier sehen, kommt zweimal in der ganzen Bibel vor. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, denn hier benutzt die Ruth den Namen des Herrn, den vier buchstäblichen Yud, Hey, Vav, Hey. Und das kommt nur zweimal, sonst wird überall Elohim gebraucht. Nur hier und an einer anderen Stelle, die auch mit dem David zu tun hat. Das ist interessant, mit der Davids Geschichte. Der Jonathan schwört dem David die Treue und nennt in seinem Schwur auch den Namen des Herrn. Zweimal. Und viele Forscher sagen, man darf diese Stellen gar nicht separat betrachten, weil beides ist Davids Geschichte. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und die Frauen sagten, ist das Naomi? Es ist interessant, dass die Elberfelder Übersetzung genau richtig aufgreift, weil im Originaltext ist die Stadt, ja, einmal, ja, die Stadt ist ja kein Plural, sondern Singular. Und das Verb, die Stadt, wie heißt es? Genau, sagt, die Stadt schreit und das Verb ist in Plural gesprochen. Das heißt, die Stadt schreien und das Verb ist in Feminim. Die Verbe unterscheiden sich in dem Bibelhebräischen. Es gibt Verbe, die dann für Frauen gelten und für Männer, so feminin und maskulin. Ja? So, das heißt, wenn man Althebräisch lernt, dann achtet man drauf. Und es ist wunderbar, dass die Elberfelder das auch so übersetzt. Im Prinzip, im Kontext, original heißt das, und die Stadt schreien, feminin, und hier die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagt zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Nicht mehr die Süße, die Angenehme, sondern denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt, die bittere Mara. Voll bin ich gegangen, und das ist interessant, voll bin ich gegangen. Die zweite mögliche Bedeutung von dem Namen Ruth, etwas, was voll ist. Und Orpa, etwas, was leer ist. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückgekehrt lassen. Das wunderbare Wortspiel. Sie ist eigentlich nicht leer zurückgekommen. Sie ist mit der Rut gekommen, die dann voller Kelch so gesehen ist. Und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Aber Naomi erkennt erstmal das nicht, dass sie die volle mitbringt. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir böse getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Nun, das erste Kapitel lesen wir gemeinsam. Und hier begegnet uns eine wunderbare Geschichte. Ich habe ja die Predigt damit angefangen mit diesem Satz. Welch großer Lohn, welch große Belohnung für erwiesene Chesed, für erwiesene Güte, Treue. Moabiter, meines Wissens, das wissen vermute ich die meisten hier anwesenden, dürfen gar nicht sich dem Volk Gottes anschließen. So war der Befehl Gottes. Aber wir kennen unseren Gott, seine Barmherzigkeit ist da etwas anders sehr oft, seine Güte ist etwas anders sehr oft. Und Moabiterin schafft durch die Treue, durch die Loyalität, durch die Güte, die sie erwiesen hat, einem anderen Volk. Und dadurch hat sie sich dem Gott Israels angeschlossen. Und die Belohnung ist nicht nur das, was wir in dem Buch lesen, dass sie auf einmal einen Ehemann bekommen hat und Kinder und so weiter, sondern sie ist in das Geschlechtsregister von David hineingekommen, eingefügt worden. Und selbstverständlich, David ist ja der der Urvater des Maschiachs, des Christus, Jesus. Welch große Belohnung. Und Chesed, die Güte, die Treue, die Loyalität, ist ein Beziehungswort. Das ist manchmal, kommt so die Gnade vor, ach die Gnade, das ist so, mit der Kanne gießen wir die Güte Gottes aus, ist ja egal. Nein, die Chesed ist ein Beziehungswort, die Güte Gottes ist eine Beziehung. Loyalität, die Treue ist Beziehung. Und hier möchte ich für uns zum Abschluss zwei mögliche Gedanken rausnehmen aus diesem Kapitel. Einmal geht es um die menschliche Chesed, um die menschliche Güte, die wir auch anderen erweisen können und dürfen, da wo wir vielleicht auch verpflichtet sind, die zu erweisen. Bei jedem ist die Antwort anders. Das ist einfach, dass wir nachdenken. Wem kann ich Chesed erweisen? Wem? In meiner Umgebung, Verwandtschaft, Familie, Freunden, egal wo. Wem kann ich die Chesed erweisen? Wie kann diese Chesed aussehen für diese zwischenmenschliche Ebene? Und das andere ist die Chesed, die Gott erweist. Und das ist die Treue Gottes. Das ist so, dass die Existenz des Volkes Israels, ist tatsächlich bei vielen Philosophen, bei vielen Religionsphilosophen, ist das ein Argument, dass es einen Gott gibt. Weil, Entschuldigung, das Volk ist nicht groß genug, um sich über 3.500 Jahren oder 4.000 Jahren, wenn wir bei Abraham irgendwo anfangen, zu bewahren. Und Land und Sonstiges. Klar, heute ist es sehr politisch. Heute muss man überlegen, was man sagt, was man nicht sagt. Aber bei vielen Philosophen, ich glaube, Rousseau war das, Berdjajew war das, der christliche Philosoph, die gesagt haben, dass das Volk gibt, ist ein Argument für die Existenz Gottes. Aber an sich ist das nicht die Existenz des Volkes, weil dahinter gibt es etwas, was diese Existenz aufrecht hält. Und das ist nicht das Volk selbst, sondern das ist die Chesed. Das ist die Treue Gottes. Klar, das Volk Israel ist nicht immer, und die Propheten reden viel darüber, das Volk Israel ist nicht immer das beste Volk, aber trotzdem die Treue Gottes hält. Und das ist auch für uns eine Ermutigung, die wir durch hier anwesend Juden und Nichtjuden, alle möglichen Nationen, durch den Glauben an Jesus zu Gott Israels gekommen sind. Wenn er die Treue, die Chesed dem Volk Israel weiterhin hält, über 3.500 Jahren. Dann können wir uns glücklich schätzen, so einen treuen Gott zu haben. Und das ist der zweite Gedanke, den ich heute auch am 9. November betonen möchte. Die Treue Gottes, Pogrome, Kristallnacht, alles schlimm. Nie wieder, darf nicht passieren. 3.500 Jahre, wie viele Pogrome gab es? 3.500 Jahre, wie viele Reichspogromnächte gab es? Viele. Die Chesed Gottes hat das Volk bewahrt. Und an diesen Gott glauben wir. Und am 9. November, wenn wir sagen, nie wieder und uns an die Geschichte erinnern, dann können wir uns glücklich schätzen, es ist ein Punkt in der Geschichte der Treue Gottes. Deswegen dieser zweite Gedanke. Zwei Gedanken, ich schaue auf die Uhr, ich habe etwas überzogen. Die Treue auf der menschlichen Ebene, wem können wir die Treue erweisen? Und erinnern wir uns immer wieder an die Treue Gottes. Für das Volk Israel, die Chesed, aber auch ja für uns, die durch Jesus an Gott Israels glauben. Diese Chesed dürfen wir in Anspruch nehmen. Diese Treue, diese Loyalität, diese Beziehung, in der wir sind, dürfen wir in Anspruch nehmen. Das wünsche ich uns allen, dass wir Weisheit haben und Augen haben, um die Chesed den anderen, den Nächsten zu zeigen, aber dass wir immer wieder erinnert werden. Die Chesed Gottes, sie hält lange. Lange als unser Leben, lange als Pogrome, als alles Mögliche. Amen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt zu einer Gebetsgemeinschaft einladen.